Welcome to Game Talk. We talk games. Independent, authentic, and with passion. Here is your host, Joey.
Herzlich willkommen im Game Talk. Schön hast du eingeschaltet. Heute werden wir über ein Spiel sprechen, das doch für unsere Verhältnisse relativ aktuell ist. Es nennt sich A Way Out. Und an meiner Seite darf ich mal wieder begrüßen, und diesmal wirklich an meiner Seite, den Butch. Hallo.
Hi Joey. Ja, ist schon cool, mal wieder vor Ort gemeinsam aufzunehmen.
Ja, absolut.
Gibt der Sache ein bisschen, schon ein bisschen intimere Atmosphäre.
Ja, ich habe schon gesagt, wir werden sprechen über A Way Out. Wie wir das hier immer so machen, werden wir zuerst mal mit den Entwickler- und Release-Fakten beginnen. Dieses Spiel wurde von Haze Light entwickelt. Es ist quasi ein Erstlingswerk, irgendwie auch nicht, denn der Director und Writer war der Joseph Ferris. Der hat früher mit oder bei Starbreeze Brothers A Tale of Two Sons gemacht. Das wiederum könnte man kennen, also ganz neu ist der nicht. Gepublished wurde das Spiel von EA, aber das merkt man zum Glück nicht, außer vielleicht, wenn man sich's kaufen will. Man wird es nämlich nicht auf Steam finden, sondern nur bei EA Origin. Nebst der PC-Version gibt es natürlich noch eine Konsolenversion. Du findest das Spiel für die PS4 und die Xbox One. Es kostet knapp 30 Geldeinheiten. Und das Schöne, so viel vorweg, es ist ja ein Koop-Spiel. Es reicht, wenn einer der beiden Spieler dieses Spiel kauft. Der andere braucht es sich nicht zu kaufen. Vielleicht noch ein, zwei Worte mehr zu diesem Joseph Ferris. Ja, der hat schon ein Spiel gemacht, A Tale of Two Sons, das ist auch recht gut angekommen, aber der scheint auch als Filmdirektor tätig zu sein und das merkt man dem Spiel wohl auch an.
Ja, das spürt man wirklich. Wir haben das Spiel gemeinsam gespielt.
Ja.
Und zwar auch noch mit zwei weiteren Kollegen. Und das Gameplay oder das Zuschauen beim Spiel, eigentlich spielen können ja nur zwei Spieler, weil es ja ein Koop-Spiel ist. Die zuschauen, die können das zugucken, als ob das ein Film ist.
Zum Gameplay kommen wir dann gleich. So viel schon vorweg. Die Inszenierung reicht schon, dass nur das Zuschauen schon Spaß machen kann. Durchspielen ist ein gutes Stichwort. Wir haben circa 6 Stunden gebraucht. Das ist nicht wirklich lange, aber ich fand es recht angenehm. Das Spiel ist ja auch kein Vollpreistitel, entsprechend völlig gerechtfertigt. Raus kam es am 23. März 2018. Also zum Zeitpunkt der Aufnahme gut 1 Monat her. Bevor wir jetzt aber zum bezeichnenden Gameplay und der Inszenierung kommen, wollen wir schnell mit dem Setting und der Story einsteigen. So viel vorweg, dieses Story-Kapitel wird noch etwas kürzer sein und spoilerfrei gehalten sein. Hinten raus werden wir dann noch ein Spoiler-Kapitel anhängen. Wer das Spiel dann schon gespielt hat oder weiß, er will es gar nicht mehr spielen, kann sich das dann natürlich gerne dann auch noch anhören. Aber da, seid gewarnt, werden wir alles spoilen. Gut, zum Setting. Butch, wo befinden wir uns?
Die Handlung spielt in den USA, in den 70er Jahren in Nordkalifornien. Wie es der Titel verrät, spielt das Spiel zumindest zu Beginn in einem Gefängnis.
Wir spielen den Leo. Auf den ersten Blick gleicht der dem Director, dem Joseph Ferris. Wir dachten auch, es wäre er, haben dann aber rausgefunden, der wird nicht von ihm gespielt, sondern von seinem älteren Bruder. Der heißt Ferris Ferris. Der hat also den gleichen Vor- und Nachnamen. Wir waren erst verwirrt, aber ja, ist so. Gut, egal. Ja, wir spielen diesen Leo und den Vincent. Das sind unsere zwei Hauptcharaktere, die beide im Gefängnis sind. Der Leo ist schon ein bisschen früher im Gefängnis. Der Vincent stößt etwas später hinzu. Und da setzen wir dann auch ein, wenn wir das Spiel zu spielen beginnen. Ja, wie es halt so ist in einem Gefängnis, niemand will da wirklich drin sein, also beide wollen raus. Das ist das eine, was sie verbindet. Das andere, fast noch interessanter, die merken, dass sie einen gemeinsamen Feind haben, nämlich den Harvey. Warum haben sie diesen gemeinsamen Feind? Leo hatte während seiner Gangsterkarriere, wenn man das so nennen will, mal mit Harvey einen Deal geplant. Die wollten einen Diamanten verkaufen. Dieser Harvey hat ihn dann aber halbwegs reingelegt, hat dann auch dazu geführt, dass Leo verhaftet wurde und so im Gefängnis landete. Leo hat das logischerweise nicht gepasst und jetzt will er sich dafür rächen. Vincent auf der anderen Seite, der hat auch noch eine Rechnung offen mit diesem Harvey. Sein Bruder wurde von Harvey umgebracht. Entsprechend will auch er sich rächen. Leo und Vincent haben jetzt das Ziel, erstens auszubrechen, a way out, und zweitens sich an Harvey zu rächen. Ich würde mal meinen, das reicht eigentlich für spoilerfreie Story-Kapitel.
Also so viel zur Story. Was vielleicht noch Teil der Story ist, ist, dass die Handlung, die ja auch sehr filmisch erzählt wird, sich auch ganz stark um diese Beziehung dreht zwischen diesen zwei Personen, die eigentlich zuerst mal gar nicht zusammen wollten. Also am Anfang ist es eher so eine Zwecksgemeinschaft und mit der Zeit kommen die sich ein bisschen näher, einfach weil sie die jeweilig andere Person immer besser verstehen und deren Motive auch besser verstehen können.
Gemeinsame Ziele und gemeinsame Feinde, die helfen natürlich ungemein. Aber wie du richtig sagst, wird man im Verlaufe des Spiels auch immer mehr zusammenwachsen, durch gemeinsame Erlebnisse und so weiter. Hier wollen wir jetzt mal nicht mehr verraten. Stattdessen machen wir einen Sprung weiter ins Gameplay und zur Inszenierung. Die meisten werden es wissen, A Way Out geht hier einen speziellen Weg. Dieses Spiel ist nur im Koop spielbar, entweder lokal oder online. Man hat immer einen Splitscreen, auch online. Der ist erzählerisches Element, der muss entsprechend auch da sein. Jeder der beiden Spieler spielt einen der beiden Charaktere. Entweder spiele ich also Vincent oder ich spiele den Leo. Vincent ist immer links oder oben, Leo ist immer rechts oder unten. Wir spielen das Ganze aus einer Third-Person-Perspektive. Und was hier noch gesagt sei, der Splitscreen, der ist sehr dynamisch. Also wir haben nicht immer 50-50, sondern je nachdem, was gerade passiert, was vielleicht mehr Wichtigkeit hat, kann sich die Aufteilung auch mal dynamisch verändern. In seltenen Fällen spielen wir sogar nur einen der beiden Charaktere. Was ich mich dann jetzt schon gleich gefragt habe, Butch, wie hast du das empfunden? Nimmt das vielleicht einen Teil der Spannung, wenn man auch immer sieht, was der andere gerade macht? Ich als Spieler bin ja dadurch ein bisschen allwissend, ich habe immer beide Perspektiven im Blick.
Es generiert dadurch gerade Spannung, weil in einem Spiel geht es sehr oft um Timing. Zum Beispiel, wenn man da versucht, aus dem Gefängnis auszubrechen, dann muss da alles getimed werden, dass es auch wirklich funktioniert. Und dann achtet man sich auf den anderen Splitscreen und versucht genau im richtigen Moment den eigenen Plan umzusetzen.
Also es ist auch eine Hilfe, wenn man da ein bisschen, ja, cheaten ist jetzt das falsche Wort, aber ihr wisst, was ich meine, auf den anderen Screen gucken kann und so auch selber weiß, wann ich jetzt als Spieler meine Handlung vollziehen soll, damit das Ganze klappt. Ein Beispiel, relativ früh muss man sich mal durch die Zelle eine Feile oder einen Schraubenschlüssel, irgend sowas durchreichen. Da laufen aber Wachen vor der Zelle durch. Da ist es halt schon hilfreich, wenn man auch sieht, was der andere sieht, damit man die Übergabe gut timen kann. Und da sind wir dann schon sehr beim Core-Gameplay, wenn man so will. Es ist schwer, A Way Out zu kategorisieren. Ich würde meinen, wir haben es hier ziemlich mit einem Genre-Mix zu tun. Wir haben ein bisschen rumlaufen, Dialoge führen. Vieles funktioniert über Quicktime-Events und Button-Mashing und irgendwelche Knöpfe drücken, um dann was zu tun. Nicht wirklich komplex. Ganz selten haben wir kleine, ja, ich würde schon fast sagen Rätselelemente, aber wirklich knifflig wird das nie. Dann später im Spiel gibt es sogar noch ein paar Uncharted-Einlagen. Ein bunter Mix. Wie hast du das empfunden? Zu viel gemixt und doch nichts richtig oder doch ganz stimmig gelungen?
Ich muss sagen, dass gerade die Abschnitte, die so ein bisschen an Uncharted erinnern, das kann da zum Beispiel so sein, dass man mit einem Auto in einer Verfolgungsjagd steckt. Da gibt es dann auch Schusswechsel. Gerade die Abschnitte, die haben mich nicht so ganz überzeugt. Vor allem auch, weil man es eben von Uncharted oder ähnlichen Titeln einfach auch in besser kennt.
Ja, und die typischen allseits verhassten Deckungsshooter-Elemente mit den Haufen halb hohen Gegenständen, die zufälligerweise überall rumstehen und hinter denen man dann jeweils in Deckung geht und hervorschießt und so. Ach, das habe ich da schon nicht gemocht, entsprechend hier auch nicht. Hier ist es natürlich viel weniger vorhanden, aber trotzdem...
Ich würde auch sagen, dass es einfach in den Titel nicht so gut hineinpasst. Es gibt da so ein bisschen einen Bruch, wo man das Gefühl hat, jetzt ist es ein wirklich schon fast ein Drama, ein storygeleitetes Spiel und dann plötzlich voll die Action. Da kann man nicht so schnell von der einen Mood in die andere Mood wechseln. Da haben die Entwickler mich teilweise nicht richtig mitgenommen.
Zum Ablauf sei hier natürlich noch gesagt, wir haben es zum größten Teil mit einem sehr linearen Spiel zu tun. entweder total Schlauch, da kann ich dann nicht mal links oder rechts, oder ich bin kurz in einem kleineren Areal und habe da was zu tun. Wirklich ausbrechen kann ich auch da nicht. Ich muss aber sagen, mich hat das gar nicht gestört. Gerade bei einem Spiel, das auf Inszenierung setzt, kann ich das sehr, sehr gut nachvollziehen, weil man so halt die ganze Spielerfahrung viel besser unter Kontrolle hat. Von der Linearität gibt's kleinere Ausnahmen. Es gibt gefühlt eine Handvoll Szenen im Spiel, in denen man sich entscheiden kann, was man denn als nächstes tun will. Es wird immer gleich ablaufen. Vincent hat einen Vorschlag und Leo hat einen Vorschlag. Und die zwei Spieler können sich dann entscheiden, welchen der beiden Wege sie wählen wollen. So viel vorweg, beide führen jeweils ans gleiche Ziel. Vincent wählt normalerweise den gewaltfreieren, besonneneren Vorschlag. Leo ist mehr der Typ fürs Grobe. Aber viel mehr Handlungsfreiheit haben wir dann nicht wirklich. Was man dann aber wieder tun kann beim Stichwort Handlungsfreiheit, man hat haufenweise Minigames in der Welt verteilt, man kann also ziemlich viel sinnloses Zeug machen, wenn man dann will.
Ja, das ist schon ein bisschen skurril zwischendurch. Manchmal macht es auch wirklich Spaß. Da gab es einen Ort, da konnte man Arm drücken.
Ja.
Und das funktioniert genau so, wie man sich das etwa vorstellt. Und zwar, dass beide Spieler einen Button so schnell nacheinander drücken, wie sie nur können. Und derjenige gewinnt, der das halt am besten, am längsten aushält. Das war dann wirklich so ein bisschen ein Unterbruch eigentlich in der Handlungsebene vom Spiel und wir haben uns da kurz Zeit genommen und eruiert, wer von uns Vieren, die da mitgespielt und zugeschaut haben, wer da eigentlich derjenige ist, der am schnellsten einen Button drücken kann.
Diese Events haben eigentlich gar nie irgendwas mit der Story zu tun. Sie sind einfach da und irgendwie witzig. Man kann jetzt sagen, ja, doch, es hilft, dass die Spieler und die Charaktere vielleicht ein bisschen besser zusammenwachsen, dass die sich ein bisschen näher kommen. Wir haben gesagt, es gibt Minispiele, Hufeisen werfen, Arm drücken, Darts. Es gibt aber auch sonstige unsinnige Tätigkeiten. Man kann irgendwas kochen, Kartenhäuser bauen, die abstrusesten Dinge. Es gibt sogar ein cooles Zelda Easter Egg. Ich werde das Video dazu in den Shownotes verlinken. An dieser Stelle sollte ich die vielleicht sogar noch schnell nennen. Entweder guckst du bei dir im Podcatcher in die Beschreibung oder du gehst ins Web und findest die unter gametalk.fm/awayout. Mein Problem, so sehe ich das ja, mag, wenn man Freiheiten hat, wenn man einfach Dinge tun kann, seien sie auch absurd. Aber mein Problem hier war, ich hatte das Gefühl, sie brechen manchmal mit der Narration. Es gibt da eine Szene, wir sind ausgebrochen, wir werden verfolgt, wir sind in einem Haus, wir müssen schnell Kleider wechseln und dann wieder verschwinden, bevor die Polizei kommt. Also wir sind eigentlich im Stress und da können wir da noch in aller Ruhe ein bisschen in der Küche Zeug kochen, Bilder anmalen, Hüte probieren, Kühe streicheln, alles Mögliche. Da muss ich dann sagen, ja, es ist schon lustig, aber es passt halt nicht.
Ja, da, um eines deiner lieben Fachwörter zu verwenden, da entsteht eine ludonarrative Dissonanz.
Ja, genau, ja.
Man muss ja sagen, das ist ja eigentlich bei allen Spielen so. Bei Halo, da muss man aus einem explodierenden Raumschiff oder so erst entkommen und es gibt keinen Secret Timer. Du kannst da eigentlich stehen bleiben und noch ein bisschen die Umgebung ansehen. Da gibt's keinen Zeitdruck. Und hier hat man auch das Gefühl, es gäbe einen Zeitdruck. Aber eigentlich kann man da so lange rumspielen, wie man eigentlich möchte.
So das Typische, das Haus brennt, die Festung stürzt ein, wir müssen schnell raus, aber eigentlich kann man so lange drin bleiben, wie man will. Ja, okay, ich kann's dem Spiel nachsehen. Was ich mich jetzt noch gefragt habe, wenn wir jetzt hier noch im Gameplay sind, die Erfahrung online und Couchkorb, ganz klassisch, ist eigentlich relativ ähnlich. Beide Spieler sehen genau das Gleiche auf ihrem Bildschirm. Aber ich frage mich dann, macht das online wirklich noch gleich viel Spaß?
Da würde ich sagen, ganz klar nicht. Und das äußert sich vielleicht auch an gewissen Gameplay-Mechaniken. Es gibt da eben diese Momente, wie vorhin erwähnt, wo man eine Entscheidung fällen muss. Gehen wir nun den Weg von Leo oder den Weg von Vincent? Und die Entscheidung wird beim Couch-Coop dann in der Regel kollektiv gefällt. Also da haben dann auch die Leute was mitzusagen, die keinen Controller in der Hand haben. Und das gibt so ein bisschen einfach eine schönere Gaming-Atmosphäre, als das überhaupt irgendwie online oder vielleicht sogar mit Headset möglich wäre.
Ja, ja, absolut. Ich gebe zu, die Frage war eigentlich auch ein bisschen blöd, weil wenn man zusammen da Spaß hat in einem Raum und Chips isst und so weiter, das kannst du online natürlich nicht ersetzen, eh klar. Aber wenn online, dann würde ich schon meinen Voice-Chat-Pflicht.
Ja, ich frage mich, ob das bei dem Spiel überhaupt ginge ohne Voice-Chat.
Ja, irgendwie wahrscheinlich schon, aber es wäre viel schwieriger und viel weniger witzig und so weiter. Also wenn ihr das online spielt, okay, es muss es auch nur einer kaufen, das ist auch schön, habe ich auch schon gesagt eingangs, aber dann schon bitte mit Voice-Chat und mit irgendeinem Freund, den ihr kennt. So, dann macht es wirklich mehr Spaß.
Aber spart euch das Spiel wirklich lieber für eine Couch-Session auf. Es geht 6 Stunden, wenn ihr da mal einen langen Tag Zeit habt, dann könnt ihr das in einem Sitting durchspielen.
So haben wir es gemacht. Man muss halt irgendwann am Nachmittag schon mal anfangen, aber das geht dann eigentlich ganz gut. Bezeichnend für das Spiel ist ja auch der Koop-Zwang. Das heißt, ich kann es nicht nur kooperativ spielen, ich muss es kooperativ spielen. Es gibt keine Möglichkeit, das Spiel alleine zu spielen, außer man ist so gut und kann irgendwie 2 Controller gleichzeitig bedienen. Ist das aufgegangen?
Ich frage mich, ob es überhaupt so eine Spieleserie gibt oder ein anderes Spiel, das sich von der Erfahrung mit dem Spiel hier vergleichen lässt. Es gibt vor allem auch am Anfang, wo es ja darum geht, aus diesem Gefängnis auszubrechen, das Gefühl, man ist hier gemeinsam an so einem Masterplan dran und man versucht hier, sich zu timen, man versucht hier, dass alle Punkte des Planes aufgehen, indem beide genau alles perfekt machen. Und das ist schon eine spezielle Erfahrung, die irgendwie halt wirklich auf dieses Koop-Element angewiesen ist.
Ich muss sagen, mir hat es auch sehr gut gefallen. Ich habe eigentlich nur 2 Kritikpunkte. Indem beide Spieler meistens gleichzeitig spielen, können sie auch gleichzeitig Dialoge erleben. Das kann dann dazu führen, dass beide Dialoge gleichzeitig laufen und der Sound sich so vermischt und man dann irgendwie nichts mehr versteht. Nehmt dann ein bisschen Rücksicht aufeinander. Wenn der eine mit einem NPC reden geht, sollte der andere vielleicht gerade irgendwas anderes machen, damit man das ein bisschen besser auseinanderhalten kann, damit man das ein bisschen besser hören kann. Und mein 2. Kritikpunkt, an dem leiden auch andere Koop-Erfahrungen. Ein paar Spielelemente sind ein bisschen albern auf Koop gelegt. Also es gibt dann schon selten Türen, die man nicht zu zweit aufmachen kann. Da frage ich mich dann manchmal schon, ja, wie machen das denn alle anderen, die da nicht zu zweit sind? Natürlich die typischen Dinge, die man auch vermutet, die Räuberleiter, solche Dinge. Bei den Türen verstehe ich's, weil man vielleicht verhindern will, dass einer der Spieler schon vorprescht und davonrennt. Mit Türen, die man gemeinsam aufmachen muss, kann man das verhindern und kann dafür sorgen, dass die immer irgendwie plus minus gleich weit im Spielfortschritt sind. Aber wenn ich dann irgendwie so eine dumme Tür zu zweit aufmachen muss oder irgendwie so einen Baumstamm zu zweit hochheben muss, wo man halt auch einfach drüber klettern könnte und so, dann ist das Koop-Gameplay ein bisschen gesucht. Ja, ich könnte damit leben.
Ja, es gibt so andere Beispiele, die dann schon ein bisschen vom Gameplay-Standpunkt her interessanter sind. Beispielsweise muss man in einer Stelle so einen Schacht hochklettern. Und das geht eigentlich nur, indem beide Figuren mit dem Rücken gegeneinander lehnen und mit den Füßen sich so gegeneinander drücken, damit sie so eine Kletter... gemeinsam eigentlich diesen breiten Schacht hochklettern können. Das ist dann auch sehr anspruchsvoll, weil man muss sich gegenseitig timen. Jeder muss da den Button im richtigen Rhythmus drücken und es gibt da ein bisschen Teamplay dadurch und es gibt vor allem auch ein bisschen Anspruch in ein Spiel, das sonst eigentlich sehr einfach ist. Also wo man wirklich ganz einfache Quicktime-Events zwischendurch hat.
Da fand ich es dann auch sinnvoll, weil das war ja effektiv eine Aufgabe, für die man wirklich 2 Leute braucht, weil man alleine da den Schacht nicht hochkommt. Das war also eigentlich das positive Gegenbeispiel von meinem 2. Kritikpunkt. Wir haben jetzt immer mal wieder angetönt, das Spiel hat vor allen Dingen auch die Inszenierung ganz gut im Griff. Nicht zuletzt, weil der Director und Writer Joseph Farris auch als Filmdirektor tätig ist. Man merkt das dem Spiel an. An einigen Stellen sogar ganz besonders, Butch. Du hast da das eine oder andere wiedererkannt, ne?
Also ganz grundsätzlich, das Spiel erinnert natürlich in seiner Handlung ganz stark an Die Verurteilten oder wie es im englischen Original heißt, Shawshank Redemption. Aber wirkliche Anleihen an der Kinowelt nimmt das Spiel dann vor allem auch in seiner kinematografischen Sprache. Da gab es einen Abschnitt, wo man in ein Spital eindringt und dann kommt die Polizei und man will da wieder entkommen. In dem Abschnitt wird da zeitweise auf den Splitscreen verzichtet. Stattdessen wird das Koop-Gameplay damit erhalten, indem die Kamera jeweils vom einen Spieler wieder zum anderen Spieler wechselt und das dann wirklich auf sehr kreative Art und Weise.
Vor allen Dingen nahtlos und ohne Schnitte.
Genau.
Also ein Beispiel, ich habe es jetzt nicht mehr ganz genau im Kopf, aber ich erfinde jetzt was. Ich als Leo prügel mich gerade mit irgendeinem Polizisten und dann fährt die Kamera nach hinten raus durchs Fenster und dann sieht man da Vincent und dann folgt die Kamera wiederum ihm. Ich verschwinde, spiele nicht mehr und der Vincent, also mein Koop-Partner, spielt dann wieder so alleine, bis dann irgendwo die Kamera fast schon stafettenartig wieder weitergereicht wird. Immer ohne Cuts.
Und das ist schon eine Art Stil, den wir auch aus berühmten Filmen oder von berühmten Regisseuren kennen. Und mich hat das ganz stark an die Art und Weise der klinischen, präzisen Kameraführung bei David Fincher erinnert. Der hat unter anderem auch zum Beispiel Fight Club gemacht, Seven. Der macht das sehr gerne, dass die Kamera sich so durch den Raum bewegt in so einer ganz präzisen Art und Weise und die Geometrie, die Geografie des eigentlichen Drehortes erkundet und vor allem auch dadurch Möglichkeiten findet, auf den einen oder anderen Schnitt zu verzichten. Und das ist echt kreativ und wahrscheinlich geht das in einem Spiel wie A Way Out sogar noch ein bisschen besser als mit einer echten Kamera, weil man ja in einer virtuellen Welt ist, wo die Wände eigentlich alle durchdrungen werden können, wo ein Schnitt nirgends wirklich zwangsläufig vorgenommen werden muss. Auch in diesem Spitalabschnitt gibt es eine ganz direkte Anspielung an einen berühmten Film. Eine Anspielung an die Korridor-Kampfszene aus dem südkoreanischen Film Oldboy. Da gibt es in dem Film und eigentlich analog genau gleich dargestellt in A Way Out eine Sequenz, wo man nun im Fall von A Way Out Leo sieht, wie der sich durch einen Korridor durchprügelt, wo da immer wieder irgendwelche Polizisten entgegengerannt kommen. Die Art und Weise, wie das präsentiert wird, ist, als ob das ein Puppenhaus ist. Man sieht den Leo von der Seite und man kann da nur noch in einer 2D-Ebene von links nach rechts laufen und den einen Polizisten ausschalten und dann den nächsten.
So einer 2,5D-Perspektive, wie man es aus alten Brawlern noch kennt oder wie man es aus einem Street Fighter kennt oder auch aus gewissen Tekken-Spielmodi.
Und das so für sich genommen ist ja nicht was Außergewöhnliches für ein Videospiel, weil es ja eben eigentlich ganz viele 2D-Spiele gibt. Aber die Art und Weise, wie das A Way Out macht, ist einfach wirklich faszinierend. Es wechselt von der einen Art und Weise der Bildpräsentation zur nächsten und das wirklich immer wieder auf liegende Art, sodass man es gar nicht bemerkt, wie der Wechsel stattfindet.
Wer sich diese Szene angucken will, ich verlinke dir ein YouTube-Video, gametalk.fm/awayout oder direkt schon bei dir im Podcatcher. Da kannst du dir diese kurze Sequenz auch gerne ansehen.
Und wenn ihr nach dem Podcast nicht überzeugt seid, ob ihr das Spiel spielen wollt, dann guckt euch mal die gesamte Spitalsequenz an. Die können wir vielleicht ja noch separat in die Shownotes knallen. Wobei, wenn ihr schon wisst, was ihr spielen wollt, dann lasst es lieber sein, weil ist wohl beim ersten Sehen dann ein bisschen cooler, wenn man da auch den Controller in der Hand hat.
Wobei, fairerweise müssen wir da auch voranschicken, wer sich jetzt die Szene anguckt und dann sagt, boah, das ist ja mega krass, das Spiel muss ich unbedingt spielen. Nicht ganz alle Szenen im Spiel erreichen diese Qualität. Um ehrlich zu sein, keine, das ist schon fast die beste, wenn es um Kameraführung und Inszenierung geht. Aber trotzdem kann man sich sehr gerne anschauen, kann man auch gerne spielen, auch wenn nicht alle Szenen diese Qualität erreichen. Eine Herausforderung, die für A Way Out ja eigentlich noch zusätzlich schwierig war, ist, dass hier immer zwei gleichzeitig spielen. Das heißt, ich muss nicht nur für zwei inszenieren, ich muss gerade auch in einem getimten Schlauch die Aufgaben der beiden Spieler immer so synchronisieren, dass die dann ungefähr zur gleichen Zeit fertig sind, damit das schön nahtlos ohne irgendwelche Wartezeiten dann hinten raus wieder weitergehen kann. Und das gelingt dem Spieler eigentlich recht gut. Wir hatten da keine wirklichen absurden Momente, wo der eine jetzt schneller fertig gewesen wäre, schon am Ziel ist und der andere kommt dann irgendwie 30 Sekunden später mal hinterher.
das ist vielleicht gerade das, was die Dynamik von der filmischen Präsentation von dem Spiel ausmacht, dass das jeweils wirklich gut getimed ist. Man hat das Gefühl, ja, da läuft alles nach Plan.
Jetzt haben wir gesprochen über Inszenierung, über reduziertes Gameplay, über Entscheidungen. Das weckt ja jetzt doch schon die eine oder andere Erinnerung an Spiele wie zum Beispiel von Quantic Dream, Heavy Rain, Beyond Two Souls oder noch früher Fahrenheit. Dazu gibt es ja noch einen eigenen Podcast. Man kann sich vielleicht auch an Telltale-Spiele erinnert fühlen am Rande, weil da ist das Gameplay ehrlich gesagt ja auch auf Dialoge und Quicktime-Events reduziert, wie wir das auch bei A Way Out regelmäßig antreffen. Wie würdest du A Way Out da positionieren? Wie würdest du sie vergleichen mit Quantic Dream und Telltale?
Ich denke eigentlich gerade die Ebene des Dialogs nimmt bei A Way Out eine untergeordnete Rolle ein. Der Dialog ist natürlich ganz wichtig für die Transportierung von der Handlung und von der filmischen Geschichte, aber im Vergleich zu den Spielen von Quantic Dream oder zu den Telltale-Spielen kann man eigentlich über den Dialog nicht ganz so viel beeinflussen. Wenn man das ein bisschen negativer formulieren will, bei den Spielen von Quantic Dream und Telltale Games wird ja immer von der die Illusion geschaffen, dass über Dialogentscheide dann die Handlung verändert werden kann. A Way Out macht das eigentlich nicht wirklich.
Um A Way Out hier in Schutz zu nehmen, die versprechen das aber auch nicht so, wie das beispielsweise Quantic Dream Spiele versprechen.
Aber der Vergleich gilt trotzdem. Da nehme ich jetzt vor allem die Spiele von Quantic Dream heraus und dann halt eben auch A Way Out. Die versuchen sich als gespielte Kinofilme zu präsentieren.
Ja, absolut. Und ich denke, man kann auch sagen, von den drei Kandidaten ist A Way Out noch das spielerischste von allen. Also das Spiel mit den größten Gameplay-Anteilen, vor allen Dingen dann später hinten raus, wenn noch ein bisschen Uncharted reinkommt.
Da frage ich mich, ob du da vielleicht die Sache ähnlich siehst. Ich finde, dass die filmische Präsentation von A Way Out durchaus diejenige von Quantic Dream Spielen übersteigt.
Ich habe sogar das Gefühl, dass bei A Way Out auch ganz bewusst mehr Wert darauf gelegt wurde. Nicht zuletzt vielleicht, weil eben dieser Joseph Farris halt auch Filmdirektor ist und das von Anfang an wohl, wie ich das gelesen habe, auch so aufziehen wollte.
Was vielleicht so als Vergleich auch herangezogen werden kann, falls ihr das mal so eine Kampagne von COD gespielt habt oder von vielleicht auch von einem Battlefield. Da gibt's ja manchmal so diese Kampagnen dazu geliefert, die eigentlich gar nicht mal so schlecht sind, auch sehr schnell durchgespielt sind. Und die sind auch in der Regel eigentlich so in der Form als Schlauchlevel gehalten. Und da ist alles durchgescriptet. Also man kann da durchlaufen und immer im gleichen Moment explodiert die Stelle oder da bricht was ganz Imposantes über dem Kopf zusammen. Das ist so durchgescriptet, dass es dann eigentlich fast immer die gleiche explosiv-cineastische, vielleicht ein bisschen Michael Bay-artige Präsentation wird. In der Art und Weise, wie A Way Out funktioniert, ist das auch so schön durchgescriptet. Immer im richtigen Moment kommt der Gegner um die Ecke gerannt, sodass die Kamera dann von der freien Bewegung in eine kontrollierte Bewegung übergehen kann, wo die Zwischensequenzen dann mit ein paar Quicktime-Events die actionreiche Begegnung mit dem Polizisten oder dem Wächter zwischenschneidet. Vielleicht noch einen anderen Punkt, wenn wir da schon die Vergleiche zu Quantic Dream ziehen. Quantic Dream galt ja immer so als der Entwickler, dem jeweils der nächste Schritt in der Grafikentwicklung gelang, so ein bisschen eine Sache, die für passionierte Spieler vielleicht nicht mehr so wichtig ist, aber bei Spielen, die filmisch sein wollen, muss die Grafik ja doch auch ein bisschen stimmen.
Ja, absolut, ja.
Wie würdest du dann die Grafik von A Way Out bewerten?
So viel vorweg, wir haben es auf der PS Pro gespielt. Von einer technischen Seite kann ich da nicht meckern. Wir hatten eigentlich keine Ruckler. Auflösung hat gestimmt. Framerate war offenbar hoch genug, dass niemand von uns irgendwas Negatives feststellen konnte und so weiter. Da alles gut. Ich fand die Grafik doch oft schick. So die Szenerien, die haben mir gefallen. Die Gesichtsanimationen, sonstigen Animationen sind vielleicht teilweise ein bisschen hölzern, nicht so ganz state of the art. Da muss ich aber zwei Gründe nennen, um A Way Out hier in Schutz zu nehmen. Erstens, das ist keine AAA-Produktion mit tonnenweise Budget. Ja, da steht jetzt EA dahinter. Ein bisschen Geld gab es da schon, aber mit einem Call of Duty kann man das nicht vergleichen. Und was man auch nicht unterschätzen darf, das Ganze läuft immer im Splitscreen und das ist wirklich eine Herausforderung für die Hardware, ob man es jetzt glauben will oder nicht, aber das ist so. Wenn da quasi zweimal das Spiel parallel gerendert werden muss, dann ist das eine Herausforderung. Und mit genau diesem Wissen im Hinterkopf, muss ich sagen, fand ich das Spiel wirklich schön.
Ja, also die Grafik ist mir nirgendwo negativ aufgefallen. Da gibt es schon Abschnitte, wo irgendwie die Blätter von Bäumen so ganz kantig wirken. Aber das will auch nicht so ein Grafikblender sein. Es setzt wirklich mehr auch auf die Qualität eben der eigentlichen Kameraführung und der Art und Weise, wie die Kamera die Inszenierung leitet.
Hier ganz passend nochmal ein, zwei Sätze zu den Entscheidungen. Quantic Dream Spiele leben davon, auch in Telltale Spielen kann man viele Entscheidungen fällen. Hier kann man auch bei Dialogen immer Entscheidungen fällen. Manchmal kann man auch Entscheidungen fällen, wie man bei einer gewissen Situation, wie man bei einem Problem voranschreiten will. Ich habe es vorhin schon erwähnt, dann hat Leo eine Idee und Vincent hat einen Vorschlag. Da kann man dann da entscheiden, welchen der beiden Vorschläge man jetzt wirklich in die Tat umsetzen will. Wie würdest du das vergleichen? Wie viel Entscheidungsfreiheit haben wir jetzt wirklich rückblickend?
Das mit der Entscheidungsfreiheit hält sich bei A Way Out wirklich in Grenzen. Da gibt es ganz wenige Stellen, wo man dann eigentlich eine Entscheidung treffen kann. Aber so wirklich viele Entscheidungen trifft man am Ende nicht. Aber die, die man trifft, die haben dann auch durchaus einen Einfluss.
Also man muss schon so ehrlich sein, wenn man mal wieder an eine Stelle kommt, wo man die Wahl hat, gehe ich Leos Weg oder gehe ich Vincents Weg. Das Ziel wird immer das gleiche sein. Damit beeinflusst man nur die nächsten paar Minuten Gameplay, aber hinten wird man am gleichen Ende rauskommen. Ja. Ich habe auch nichts anderes erwartet, das Spiel hat mir auch nichts anderes versprochen, aber so ist das halt. Das heißt, die Möglichkeit, das Spiel zu verändern durch Entscheidungen, hat man fast nicht. Hier, wenn wir jedoch ehrlich sind, ist das bei Telltale und bei Quantic Dream Spielen eigentlich auch nicht so oft der Fall. Am Ende ist es ja oft so, dass einfach da nur die letzten paar Entscheidungen relevant sind dafür, welches Ende man bekommt. Und zuvor erlebt man einfach viele Fake-Entscheidungen. Mal gucken, wie es dann bei Detroit Become Human sein wird. Ich würde also entsprechend sagen, die sind ein bisschen vergleichbar. Man hat überall vergleichbar wenig Entscheidungsfreiheit. Mit dem Vorteil für A Way Out, das Spiel verspricht mir auch keine Freiheit.
Du hast schon gesagt, bei Quantic Dream und auch bei Telltale, da kann man dann oftmals das Ende ein bisschen beeinflussen. So viel kann man dem Spoiler-Kapitel vielleicht vorwegnehmen. Man kann auch bei A Way Out das Ende beeinflussen mit einer Entscheidung.
Und ich würde doch meinen, das wäre jetzt die ideale Überleitung ins Spoiler-Story-Kapitel. Hier sei also nochmal ganz langsam gewarnt. Wir werden jetzt dann gleich die komplette Story bzw. vor allen Dingen das Ende von A Way Out besprechen. Mit allen Spoilern. Und ich möchte doch allen ans Herz legen, wenn die Chance nur irgendwie besteht, dass du A Way Out noch spielen willst, dann schalt doch hier besser ab oder skip das Kapitel und geh gleich ins Fazit, weil sonst würdest du dir wahrscheinlich was kaputt machen.
Ja, ich gebe euch noch eine letzte Chance. Ich spoiler schon mal, Dumbledore stirbt. Aber jetzt klickt mal weiter.
Genug der Warnung, jetzt sind wir im Story-Kapitel mit Spoiler angekommen. Dass man ziemlich bald mal aus dem Gefängnis raus ist, haben wir quasi vorhin schon erwähnt. Das ist eigentlich auch kein Spoiler. Ich dachte erst, viel mehr des Spiels wird im Gefängnis stattfinden. Dem ist aber nicht so. Ich würde meinen, vielleicht ein Drittel ungefähr gefühlt spielt im Gefängnis. Danach ist man dann draußen und will natürlich sich an Harvey rächen. Wir gehen dann auch nach Mexiko zu diesem Harvey. Wir töten da einen Haufen seiner Gefolgsleute, stellen ihn dann und töten ihn dann.
Das muss man auch noch kurz kommentieren. das ist irgendwie ein bisschen unnatürlich in dieses Gameplay hineingefügt. Also man tötet da haufenweise so Sicarios oder irgendwelche Henchmen von diesem Harvey. Und vorher ist man da so auf diesem Feel-Strip mit den beiden entkommenen Gefangenen, die sich ein bisschen so näher kommen, gegenseitig kennenlernen, wo man die Hintergrundgeschichte der beiden kennenlernt. Und plötzlich wechselt das hinüber und man tötet haufenweise eigentlich ja auch ein bisschen unschuldige, wegen der Armut in diesen Beruf gezwungene Gangster. Beide haben ja auch ein bisschen so in ihren Dialogen davor klargestellt, dass sie eigentlich keine Bad Guys sind. Und dann doch irgendwie wäre es ja eigentlich wirklich da schon fast ein Genozid begehen in diesem Mexiko.
Ja, weiter in der Story, wie gesagt, wir werden diesen Harvey dann töten. Wir werden auch noch einen Diamanten einstecken. Der Diamant aus dem Deal ursprünglich mit Leo, der scheint ziemlich wertvoll zu sein, hat aber eigentlich keine große Story-Relevanz, aber wir haben ihn mal eingesteckt, warum eigentlich auch nicht. Dann könnte man das Gefühl haben, schön, Ziel erreicht, wir gehen jetzt ins Flugzeug, fliegen in den Sonnenuntergang, Game Ende, toll. Dem ist dann aber nicht so, wir landen dann aber auf einem Flughafen, umstellt von Polizei. Dann denken wir, ja Mist, jetzt werden wir festgenommen, merken dann aber, nee, nur der Leo wird festgenommen, weil Vincent wie auch die Pilotin sind beides Undercover-Polizisten. Dann mal der große Schreck, dann deckt sich ein bisschen mehr der Vergangenheit auf. Ich will das mal versuchen zu schildern. Leo hat zu Beginn, und dafür ist er dann auch ins Gefängnis gekommen, mit Harvey diesen Diamantendeal machen wollen. Während diesem Deal haben sie aber ihr Gegenüber getötet. Harvey ist dann abgehauen, Leo wurde festgenommen und dieses Gegenüber war ein Undercover-Polizist und dieser Undercover-Polizist war Vincents Bruder. Vincent hat also nicht so ganz gelogen, als er gesagt hat, Harvey hat meinen Bruder getötet, deshalb will ich mich an ihm rächen. Den entscheidenden Teil, dass er aber Undercover-Polizist ist, hat er verschwiegen. Ja, Leo haben sie dann verhaftet, leider beim Verhör nichts aus ihm rausbekommen und die Idee war dann, dass Vincent als Undercover-Cop ins Gefängnis neben Leo eingeschleust wird, um da mehr über die Sache rauszubekommen. Da ist das Spiel dann aber noch nicht zu Ende. Unser Leo flüchtet und hier gibt's einen interessanten Gameplay-Bruch. Unser Koop-Spiel wird dann hier zu einem kompetitiven Spiel. Jetzt spielen wir nämlich nicht mehr zusammen. Nein, Leo und Vincent spielen nun gegeneinander.
Und das beginnt da mit so einer Katz-und-Maus-Jagd, eben der Leo am Flüchten ist. Der andere Spieler, der versucht, den Leo wieder zu stellen. Da gibt es eine Verfolgungsjagd, die dann endet mit einer Gegenüberstellung, wo die beiden dann versuchen, den jeweilig anderen zu übermannen. Und da gibt es auch zwischendurch Dialoge und ja, das Gefühl von Verrat kommt auf, weil die haben ja wirklich eine Beziehung aufgebaut. Da gibt es ja auch Sequenzen, wo der Vincent den Sohn und die Frau von Leo kennenlernt und die teilen sehr viel miteinander und dann werden da plötzlich die Fäuste ausgetauscht.
Und um hier das noch gleich abzuschließen, wir kämpfen also wortwörtlich gegeneinander und je nachdem, wie gut man da abschließt, hat man einen kleinen Vorteil beim letzten Rennen. Am Ende eilen nämlich beide zu einem Gewehr. Der, der zuerst da ist, wird dann das Gewehr ergreifen und muss den anderen erschießen. Das heißt, es wird am Ende, je nachdem, wer dieses Duell gewonnen hat, nur einer überleben und entsprechend gibt es dann halt auch zwei unterschiedliche Enden in dem Spiel.
Und das Ganze ist wirklich so designt, dass man nicht einen anderen Weg hat.
Und über diesen Twist müssen wir hier eigentlich noch ein bisschen eingängiger reden, weil ich bis heute noch nicht so ganz weiß, ob der mir gefallen soll oder nicht. Normalerweise Twists ja schön und gut, aber wenn der Twist dann einfach um des Twists wegen eingebaut wird, gefällt er mir dann eben doch nicht so ganz. Was mich primär gestört hat, ist, dass wir hier am Ende einen absoluten Bruch erleben auf der Story- und auf der Gameplay-Ebene mit allem, was wir zuvor erlebt haben. Wir wachsen zusammen und jetzt auf einen Schlag sollen wir uns bekämpfen. Ein totaler Bruch. Ich hab's als Vincent nicht nachvollziehen können. Ich habe seine Handlung nicht nachvollziehen können. Und ich wollte den Leo gar nie jagen. Ich habe immer bewusst daneben geschossen. Ich habe immer überall möglichst lange gewartet. Ich hatte immer die Hoffnung, dass ich ihn irgendwie davonkommen lassen kann. Aber das ging nicht. Das Spiel hat mir dann also eine Handlung aufgezwungen, die ich nicht vollziehen wollte, und ein Ende und einen Storyverlauf aufgezwungen, den ich nicht vollziehen wollte und der für mich nicht passend schien.
Es gibt eigentlich gar nirgendwo Hinweise und darum auch nicht diese Grundlage für die Motivation dahinter, dass der Vincent dann sagt, okay, ich kämpfe da bis zum Tod gegen diesen Menschen, mit dem ich ja irgendwie die letzten paar Monate verbracht habe, wo ich mit ihm gerade noch vorher darüber geredet habe, dass ich auf seinen Ratschlag hin einen Brief an meine Frau schreibe, um die Sache mit der Frau wieder in die Ordnung bringen zu können. Also da werden so intime Sachen ausgetauscht und dann geht es wirklich um Leben und Tod wegen der Geschichte mit dem Bruder, wo ja der Leo nicht mal derjenige war, der den Mord begangen hat, der war nur dabei.
Absolut. Ich habe mich auch gefragt, ja, hätte man den Twist vielleicht erahnen können im Nachhinein? Ja, Vincent hat immer die gewaltfreien Entscheidungen vorgeschlagen, aber dann wiederum später tonnenweise von Harveys Henchmen einfach skrupellos über den Haufen geballert. Das passt dann irgendwie auch nicht so ganz, weil unser Vincent hat dann halt doch Dreck am Stecken. Man kann sagen, ja, es passt vielleicht storymäßig, weil er einfach der super loyale, linientreue Polizist ist, der jetzt halt einfach seinen Job am Ende wirklich perfekt noch abschließen will, indem er halt den Leo auch noch festnimmt und ihn einfach um jeden Preis nicht laufen lassen hat wollen. Und besonders abstrus wird das Ganze ja dann noch, wenn man beide Enden gesehen hat und weiß, in seinem Ende, also im Ende, in dem er überlebt, wird er dann gleich seinen Job kündigen. Das heißt, der ist ihm eigentlich sowieso egal, also nochmal ein Grund mehr dafür, dass er doch den Leo einfach hätte laufen lassen können.
Es wäre wirklich vielleicht auch schöner gewesen, wenn es die dritte Option gegeben hätte.
Absolut.
Also wenn man da vielleicht auch ein bisschen komplizierter die dritte Option freischalten kann, wenn man immer daneben schießt. Und dann am Schluss sagt dann vielleicht der Vincent, ich habe extra immer daneben geschossen. Ich gebe dir hier ein bisschen Geld, du kannst da dann einen Flug nehmen, du kannst das, du musst keinen kriminellen Weg eingehen oder so.
Vielleicht, wenn er noch den Diamanten hat, den er dann irgendwo verkaufen kann, was auch immer.
Aber so wie das uns präsentiert wurde, vielleicht hätte es gestummen, wenn der Leo derjenige gewesen wäre, der den Bruder abgeschossen hat. Aber selbst dann würde ich das nicht ganz so spüren. Also das ist irgendwie so eine Überreaktion am Schluss hin. Das hätte einfach anders gelöst werden können.
Du hast gerade angesprochen, das mit der Motivation. Wenn das Spiel schon will, dass wir uns als Team jetzt aus heiterem Himmel gegenseitig umbringen, dann bitte gib mir auch eine Motivation aus der Story raus. Du hast ein Beispiel genannt, das finde ich sehr gut, dass man am Ende rausfindet, dass Leo der gewesen ist, der Vincents Bruder erschossen hat. So habe ich jetzt als Vincent eine Motivation, mich an Leo zu rächen. Passiert aber nicht, entsprechend habe ich die Motivation nicht. Ich kann Leo verstehen, für ihn ist es logisch, er wird am Ende verarscht und dann haut er halt ab, was will er auch sonst tun. Aber Vincents Handlungen verstehe ich nicht, die sind für mich nicht nachvollziehbar. Da hätte mir das Spiel auf der Story-Ebene mehr Motivation bieten müssen.
Trotz alledem muss ich sagen, dieser Schlussabschnitt, also diese Umkehrung des Gameplays von, wie du sagst, vom Coop hin zum PvP-Gameplay, das finde ich eine ganz interessante Art und Weise, das zu beenden.
Sehr gut angedacht, aber im wichtigen Detail dann nicht schlüssig durchgezogen. Wäre so mein Urteil. Twist ja schön und gut, Gameplay-Bruch, Story-Bruch, alles Bruch okay, ja, ist ja ein Twist, soll ein Twist sein, okay. Aber dann, Spiel, gib mir doch bitte eine Motivation, damit ich nicht genau dieses Problem habe, das ich jetzt halt eben hatte, dass ich was tun muss, das ich gar nicht will, das ich gar nicht nachvollziehen kann.
Ja, da sind wir wieder bei der ludonarrativen Dissonanz.
Absolut, es ist genau wieder das. So viel hier im Spoiler-Kapitel schon mal als kleines Fazit. Mit dem Twist bin ich nicht restlos zufrieden. Da fehlen bei mir ein, zwei entscheidende Hebel, damit der für mich schlüssig aufgeht.
Ja, da stimme ich dir auch zu. an sich gut angedacht, einfach nicht richtig umgesetzt.
So, damit begeben wir uns hier hinten raus noch ins Fazit. Hier wieder spoilerfrei. Butch, als Gast gebe ich dir selbstverständlich den Vortritt.
Ich fand A Way Out wirklich erfrischend, wie vorhin schon genannt, im Vergleich zu den Spielen von Quantic Dream oder vielleicht auch Telltale Games. Die kann man auch gemeinsam auf der Couch spielen. Hier haben aber zwei Spieler dann den Controller in der Hand und das gibt dann auch wirklich der erzählerischen Ebene was Zusätzliches. Ich muss einfach sagen, ich bin gespannt, was von dem Studio noch in der Zukunft kommt. Ich fände es schön, wenn sie bei dem Konzept bleiben. Es gibt Verbesserungspotenzial, aber sie haben auch schon ganz klare Stärken aufgewiesen, die da wirklich auch die Konkurrenz in dem Bereich schlagen können. Ich finde vielleicht auch gerade so das Szenario hier, das bleibt ein bisschen auf dem Boden, finde ich spannender als so ein Science-Fiction-mäßiges Quantic Dream-Spiel oder so ein Lizenzspiel, wie man das vielleicht bei Telltale Games kennt, wo es dann um Zombies geht oder vielleicht einmal um Game of Thrones. Das bleibt dann ein bisschen unabhängiger in der Art und Weise, in welche Richtung sich die Geschichte entwickeln muss. Was ich aber auch vorhin auch schon erwähnt habe, die Abschnitte, die dann in diese Uncharted-Richtung gehen, die können sie vielleicht auch lassen. Also das ist keine Stärke des Spiels, das können sie nicht so gut wie die Leute von Uncharted. Das führt dann auf der erzählerischen Ebene auch wieder zu einem Bruch, der sich da nicht so einfach erklären lässt.
Ich kann dir allergrößtenteils zustimmen. Das Spiel macht sehr viel richtig. In erster Linie Hut ab für den Mut, mal ein reines Koop-Spiel zu machen. Davon gibt es ja nicht so viele. Das fand ich erfrischend. Ich will hier auch mal eine Lanze brechen für Spiele, die nicht so lang sind. Ich fand die ungefähr 6 Stunden sehr gut. Ich habe mich da nicht irgendwie um mein Geld betrogen gefühlt. Ich würde mir wünschen, mehr Spiele wären so kurz.
Mit der zusätzlichen Bedingung vielleicht, dass es dann auch nicht ein Vollpreisspiel ist, was ja hier der Fall ist.
Genau, absolut. Also hier haben wir es mit 30 Geldeinheiten zu tun. Fand ich absolut okay. Hat mir so sehr gut gefallen. Inszenierung sehr, sehr gut. Gameplay-Mechanik sehr gut auf der Koop-Ebene. Wenn man vielleicht die Handlungen des Einzelnen betrachtet, bisschen Button-Mashen und so, nicht immer unglaublich originell. Wie auch schon gesagt, die Uncharted-Elemente haben mich jetzt auch nicht wirklich vom Stuhl gehauen. Aber ich finde es ein sehr stimmiges Gesamtpaket, ein sehr schickes und frisches Gesamtpaket. Mir hat es sehr gut gefallen. Ich kann es auch wirklich ohne Vorbehalte weiterempfehlen. Und auch ich bin gespannt, was von Hazelight noch so kommen wird. Ich glaube, die sind da an was Gutem dran und ich würde mich freuen, mehr Spiele von denen zu spielen.
Der wievielte Game Talk war nochmal derjenige, wo es um den Vergleich von Videospielen mit Filmen ging?
Das war Game Talk Nummer 44, Games vs. Filme, zu finden unter gametalk.fm/games-filme in einem Wort.
Also da muss ich sagen, da müsste man eigentlich A Way Out noch ergänzend dazu betrachten. Und da muss man ja auch sagen, die Filme und Videospiele, die beeinflussen sich heutzutage schon gegenseitig. Ist ja gerade neu herausgekommen Ready Player One von Spielberg. Und Spielberg hat selber immer auch gesagt, dass er sich sehr stark für die Videospielszene interessiert, weil da neue Wege eingeschlagen werden. Also so ein 6-Stunden-Film, den man auf der Couch zusammen spielen kann, das ist ein ganz nettes Gesamtpaket, welches so in der Form eigentlich nicht anderswo zu spielen gibt.
Also auch du unterm Strich sehr positiv. Damit wollen wir hier langsam den Deckel drauf machen auf den 73. Game Talk. Hier hinten raus seien die Shownotes nochmal erwähnt. gametalk.fm/awayout oder guck gleich bei dir in den Podcatcher. Aber gametalk.fm ist so oder so eine wichtige Adresse. Guck da rein. Da findest du zum Beispiel den Abo-Button, mehr Infos zu diesem Podcast und weitere Game Talk-Episoden. Dann bedanke ich mich natürlich bei dir, Butch, hier fürs Vorbeikommen, fürs Mitplaudern und auch fürs Spielen von A Way Out. Du hast uns ja bei dir in der Wohnung da gehostet mit allem drum und dran. Hat wirklich Spaß gemacht.
Ja, ich wohne ja jetzt in der Nähe, also vielleicht das nächste Mal hört ihr mich wieder aus dem Redaktionsbüro.
Ja, hier in Basel, genau. Dann bedanke ich mich natürlich bei dir da draußen fürs Zuhören. Hat mich wie immer sehr, sehr gefreut, dass du hier reingehört hast. Würde mich natürlich auch freuen, wenn du mir ein Abo dalässt und entsprechend beim nächsten Mal auch wieder reinhörst. Bis dahin, wie immer, wünsche ich dir viel Spaß beim Spielen, vielleicht sogar mit einem Freund und a way out. Tschüss!
Ciao!
Thank you for listening to Game Talk. For further information, please visit GameTalk.fm. Till next time.